Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Drei Bücher für junge Leserinnen und Leser stellen wir heute vor, die verschiedener kaum sein könnten. Albert Wendt erschafft in seinem Roman Tok Tok im Eulengrund, das Geheimnis der Vogelfrau, wieder einmal eine fantastische Welt voller Abenteuer. Der Jugendroman Luftschlösser sind schwer zu knacken verhandelt deutlich irdischere Themen. Antje Leser erzählt von einem jungen Mädchen, Nika, die in einem Clan aufwächst und zum Stehlen gezwungen wird. Und zuerst geht es darum, wie wir hier auf der Erde wohl vom Weltall aus betrachtet aussehen. Sophie Blackall hat mehr als 30 Bilderbücher illustriert. Als eine unter wenigen Künstlerinnen ist sie bereits zweimal mit der renommierten Caldecott Medal geehrt worden, Amerikas wichtigste Auszeichnung für Illustration. Unter anderem für Hallo Leuchtturm, das Buch, mit dem sie seit vergangenem Sommer auch in Deutschland zu entdecken ist. Sophie Blackall stammt aus Australien, lebt in New York, sie ist also weit herumgekommen. Für ihr neues Bilderbuch ist sie, gedanklich und tatsächlich, aber noch weiter gereist. Wie würden Besucher aus dem All vorgehen, wenn sie zu uns auf die Erde kämen? Das hat Sophie Blackall sich gefragt und eine Art Leitfaden für unseren Planeten entwickelt. Lieber Besucher aus dem All heißt das dabei entstandene Bilderbuch. Thomas Linden stellt es vor.
Sophie Blackall befand sich auf einer Mission für die Organisation Save the Children, als ihr die Idee zu einem neuen Buchprojekt kam. Sie erklomm im Himalaya den gewundenen Pfad zu einer winzigen Schule, in der 10 Kinder unterrichtet wurden. Man verfügte über keine gemeinsame Sprache, aber die Kinder malten Bilder für sie und teilten ihr Essen mit der Illustratorin. In diesem Moment fasste die Australierin den Entschluss, ein Buch über die Erde zu machen. Keine leichte Aufgabe, ein Buch über alles zu machen, was es gibt. Daran haben sich schon andere versucht. Johann Amos Comenius schuf 1653 mit dem Orbis Sensualium Pictus eines der ersten Schulbücher, das den Kindern die Welt von Gott bis zu den Ameisen in Bildern präsentierte. So etwas schwebte wohl auch Sophie Blackall vor. Sie hat eine eigene Struktur der Bilderzählung entwickelt. Blackall nähert sich einem Gegenstand von Ferne und geht dann wieder auf Distanz. Daraus wird die Geschichte von Quinn, dem Jungen, der einen Brief mit den Worten »Lieber Besucher aus dem All« beginnt und dem imaginären Fremden und letztlich auch uns erzählt, wie es auf der Welt zugeht. Den Jungen gibt es wirklich. Sophie Blackall erinnert sich im Nachwort, wie sie diesem Kind in Australien begegnete.
Quinns Bruder Elliot war mit einer Eidechse beschäftigt. Deshalb richtete ich alle Fragen an Quinn. Meine letzte Frage war, was würdest du einem Außerirdischen zu essen anbieten? Kartoffelbrei, antwortete er ohne zu zögern, weil wir ja nicht wissen, ob sie Zähne haben. Daraufhin schob er mir 17 Zeichnungen rüber, die er während unseres Gesprächs auf kleine Kärtchen gemalt hatte. Darauf waren verschiedene Planeten mit ihren Bewohnern zu sehen. Ich hatte meinen Erzähler gefunden.
7 Jahre arbeitete Sophie Blackall an diesem Buch, das sie selbst als ihr Opus Magnum bezeichnet. Sie folgt dabei dem Drehbuch des Films Powers of Ten, in dem das legendäre Designer-Ehepaar Ray und Charles Eames schrittweise die Welt vom Größten zum Kleinsten betrachtet. Ob man eine Sache aus der Ferne oder aus der Nähe sieht, das macht eben einen Unterschied. Daher beginnt das Buch mit einem Blick aus dem Weltall. Dann geht es mit großer Geschwindigkeit näher heran. Bald tauchen Menschen auf, die sich im Park beim Picknick vergnügen. Wir sehen jüdische Familien, muslimische, schwarze, rothaarige. Jede Familie ist anders, aber alle befinden sich auf irgendeine Weise in Kontakt miteinander. Eine Klasse mit 23 Kindern wird vorgestellt und die Illustratorin schenkt jedem Kind eigene Gesten. Wir sehen die Menschen beim Arbeiten, Spielen und Essen. Wir sehen Schmetterlinge, Pilze, Muscheln und Teetassen. Quinn führt uns mit seinen Worten durch die Welt.
Manche Sachen sind Teil der Natur. Manche hat der Mensch geschaffen. Es gibt große Dinge und kleine. Manche Dinge sind unsichtbar. Der Geruch von Brathähnchen, alten Socken, Frangipani und nasser Wolle.
Das Buch weitet sich zu einer universellen Bestandsaufnahme, die in der Kürze ihres Textes umso intensiver von der Freude am Dasein kündet. Unter den Händen von Sophie Blackall werden Illustrationen zu visuellen Texten. Das erklärt, warum sie gleich zweimal die Caldecott Medal erhielt. Die zweite Medaille bekam sie für ihr Buch Hallo Leuchtturm. Hier zeigt Sophie Blackall, wie ein Leuchtturm funktioniert und erzählt dann doch unter der Hand eine Liebesgeschichte. Wahre Meisterwerke der Bilderbuchillustration hat man mit diesen beiden Titeln vor sich. Jede Doppelseite öffnet neue Perspektiven auf die Welt. Hier wird gezeigt und zugleich erzählt. Black Owl arbeitet mit chinesischer Tinte und deutschen Aquarellfarben. Kaum jemand vermag das Format des Bilderbuchs so lustvoll und abwechslungsreich zu füllen wie die Australierin. Sie illustriert diagonal, im Panorama, kleinteilig oder in Streifen und Paneelen. Bei aller Diversität vergisst sie nicht, dass es Beziehungen sind, die der Welt ihren inneren Zusammenhalt verleihen. So stellt das Licht des Leuchtturms einen Dialog mit den Menschen her. In »Lieber Besucher aus dem All« knüpft Quinn mit einem schier endlos verschlungenen Brief das Band zwischen sich und dem imaginären Außerirdischen. Dem Fremden versucht er im Postskriptum mit seinen Fragen noch interessante Informationen zu entlocken.
PS: Wie viele Augen hast du? Bist du groß oder klein? Hast du Haustiere? Wann hast du Geburtstag? Ist es da, wo du wohnst, immer dunkel? Kommst du uns besuchen? Meine Freunde und ich wüssten das so gerne.
Quinn zeigt uns, dass wir viel mehr mit Außerirdischen sprechen sollten, weil wir ihnen dann erklären müssten, wie es um diese Welt bestellt ist und wir uns garantiert besser um den Zustand des blauen Planeten kümmern würden.
Thomas Linden über die beiden im Nord-Süd-Verlag vorliegenden Bilderbücher von Sophie Blackhall, »Lieber Besucher aus dem All« und »Hallo Leuchtturm«. Anna Schaub hat beide aus dem Englischen übersetzt, Altersempfehlung ab ungefähr 5 Jahren. Albert Wendt erzählt zwar nicht von Außerirdischen, aber doch von märchenhaften Szenarien und Figuren, die aber immer auch etwas mit unserer Gegenwart zu tun haben. Wendt, Jahrgang 1948, ist seit den 70er Jahren freischaffender Schriftsteller. Seine Erzählung »Der Vogelkopp« von 1985 wurde als Theaterstück ein internationaler Erfolg. Für das Kinderbuch »Betty Kettenhemd« und für »Henrikes Dachgarten« wurde er mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis geehrt. »Der kleine Waldräuber«, »Martha Maria« oder »Das tanzende Häuschen« sind weitere bekannte Bücher. Viele von Wendts Texten haben auch auf der Theaterbühne oder als Hörspiel Karriere gemacht. Jetzt hat Albert Wendt, der in der Nähe von Leipzig lebt, ein neues Buch vorgelegt. Darin führt er seine Figuren ins Zauberreich einer alten Industrieruine. Sigi Seuss hat mit dem Autor gesprochen, er stellt Tok Tok im Eulengrund vor und das Buch beginnt mit diesen Sätzen, die Albert Wendt selbst vorliest.
Der Eulengrund war eine Wildnis am Rande einer großen Stadt. Dort wucherte ein Dickicht über den Ruinen einer Eisenfabrik und mittendrin lag der Mädchenstein. Dieser Stein war eine Betonplatte, versteckt in einer Kuhle aus grobem Kies. Der Mädchenstein hieß Mädchenstein, weil kein Junge den Stein, das Kiesbecken und das Gestrüpp daneben betreten durfte. An einem warmen Frühlingstag lagen 2 Mädchen, etwa 14 Jahre alt, winterblass und bezaubernd schön, auf dem Mädchenstein und sonnten sich.
Albert Wendt ist ein Experte für abenteuerliche Landschaftsarchitektur, selbst in den ödesten Gegenden. Seine neueste Erzählung »Tok, Tok im Eulengrund – Das Geheimnis der Vogelfrau« spielt in einem verfallenen Fabrikgelände mitten im Wald, am Rand einer großen Stadt, vielleicht vor einigen Jahrzehnten, in den Ruinen eines Eisenwerks. Mit Ziegelschlot, herumliegenden Betonplatten, Trümmerbergen mit Werksbahnhof, verrosteten Gleisen und mit einem riesigen umgekippten Container. All das wird überwuchert von wilden Rosen, von Geißblatt, Stechginster und Müll. Und manchmal glaubt man, den Eisenkönig herumgeistern zu sehen, mit einer Zahnradkrone auf dem Kopf.
Die Ruine ist ein Kindheitsort, den ich sehr geliebt habe. Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich in einem alten Rittergut verbracht, das zum großen Teil im Krieg zerstört wurde. Und ein Teil dieser Zerstörung war eine alte Brauerei. Also das war nur noch ein großer Trümmerhaufen mit Eingängen in gewölbeartige Höhlen, mit Röhren, durch die man kriechen konnte und unten in einem riesengroßen Schornstein landete, nach oben sehen konnte und das Gefühl, innerhalb eines solchen alten, wackeligen Schornstein nach oben zu klettern. Zu dem Licht da oben. Das war ein tiefer Eindruck. Habe ich noch lange von geträumt.
Mittendrin, im Schaltwerk des Bahnhofs, hausen drei Frauen, allem Anschein nach Obdachlose. Die alte weiße Tok-Tok, die üppige Klü und die schöne Rosalinde, die der Erzähler einstmals liebte. Am Eingangstor haben die drei eine Warntafel angebracht. Sozialstation für unbetreutes Wohnen, Betreten verboten. Ihr Refugium scheint von allerlei irrlichternden Gestalten bedroht. Die fassbarste Gefahr geht von vier Jugendlichen aus, die die Wildnis für ihre zarten Liebesversuche nutzen wollen, mit einer vorwitzigen Fünfjährigen im Schlepptau. Und dann kommt der Erzähler ins Spiel, also Albert Wendt selbst, der sehenden Auges zwischen die Fronten von Frauen, Kindern und zwielichtigen Gestalten gerät.
Wieder schwieg die Alte und musterte mich eindringlich. »Wir brauchen einen Kinderschreck«, fuhr sie fort. »Wir brauchen ein abscheuliches, unsäglich hässliches Ungeheuer. Du sollst diese Aufgabe übernehmen.« Sie wartete, bis mein Gesicht ihr sagte, dass ich ungefähr begriffen hatte, was da von mir verlangt wurde.
Albert Wendt wird von den Damen als Kinderschreck angeheuert, weil er sich in Statur und Aussehen hervorragend als Ungeheuer kahler Barber eigne. Vornehmste Aufgaben? Fratzen schneiden, fuchteln, trällern, brüllen und grunzen, um Eindringlinge zu vertreiben. Doch schon bald sympathisiert er nicht nur mit den Frauen, sondern auch mit den Kindern. Und er entdeckt, dass sich hinter den Frauen Wissenschaftlerinnen verbergen, die ein ausgeklügeltes System der Tarnung nutzen. Vorgetäuschte Harmlosigkeit. Schließlich geht es um nichts Geringeres als darum, ein fantastisches Lebewesen aus 1000 Hirngespinsten zu retten. Ein Wundervogel aus Natur und Geist, dessen Existenz für das Überleben einer zivilisierten Menschheit zweifelsohne notwendig ist. Kala Baba, kluge Frauen, liebessehnsüchtige junge Menschen, pfiffige Kinder, fantastische Lebewesen, himmlische Boden, ja sogar eine räudige Hündin und ein Wundervogel. Woher nimmt Albert Wendt diese außergewöhnlich bunte Personage?
Zuerst aus Erlebtem, aus Begegnungen, aus Erfahrenen, aber auch aus den großen Schätzen der Märchen und Lieder und der Religion, der besonders beeindruckenden Literatur, die ich gelesen habe, wie sich das in diese Zauberwerkstatt Fantasie mischt, das weiß ich nicht.
Wie Albert Wendt Alltägliches und Fantastisches zusammenfügt, wie er Erfahrenes und Erfundenes, Verlorenes und Wiedergefundenes vermischt, wie er mit Worten jongliert und auf doppeltem Boden balanciert, wie er sich Orten voller unerwarteter Geheimnisse nähert, das ist große Erzählkunst. Da blühen Gedanken auf wie Stechginster und Luftgeister werden lebendig wie einst auf Prosperos Insel in Shakespeares Der Sturm.
Der Ton, der in Tok-Tok angeschlagen ist, der hatte was mit einer Art närrischen Vortrag zu tun. Immer wieder taucht der Erzähler auf, der mit seinem Publikum in Augenhöhe ihm etwas Närrisches erklärt. Der sagt zum Beispiel, als solltet ihr mal mit einem Kobold kämpfen, dann erwartet keine Fairness. Die kratzen, beißen, spucken und ziehen an den Haaren. Das ist bei einem richtigen Ringkampf verboten.
Der Geschichtenerzähler aus dem Leipziger Umland macht tatsächlich Anleihen an Shakespeares letztes Meisterwerk, auch in der Namensgebung seiner Figuren. Doch das ist nur für die Erwachsenen bedeutsam.
Ich werde gepackt, in eine Welt geworfen, in eine Situation, die ich nicht überschaue, und die voller Überraschung ist. Und darin werde ich verstrickt. Und darin werde ich geprüft. Und es geht nicht um kleine Sachen, sondern es geschieht etwas Wichtiges, Existenzielles. Und dann galoppiere ich lustvoll und mit einem ziemlichen Tempo an Action, an zeitraffenden Momenten auf einen nach oben reißendes Ende zu.
Lustvolles Galoppieren durch unergründete Welten, durch wilde und wüste Landschaften. Dazu eine schier ungezügelt erscheinende Fabulierkunst. Das zeichnet Albert Wendts Geschichten aus. Kein Wunder, dass sich daraus auch hervorragende Hörspiele gestalten lassen. Auch mit Tok Tok wird das geschehen, sagt Albert Wendt. Hinter den Kulissen der Geschichte jedoch und hinter allerlei Schabernack entdecken kundige, erwachsene Leser alsbald ein feinsinnig gesponnenes Gedankennetz mit einer zutiefst menschenfreundlichen Überlebensstrategie und mit zahlreichen Anspielungen. Für alle anderen ist die Erzählung erst einmal eine aufregende Forschungsreise in ein verbotenes Land, eine Reise, die schon die Armhärchen zu Berge stehen lässt, wenn man sich das Ungeheuerliche nur vorstellt, das im Eulengrund lauern könnte. Aber egal, ob man Tok Tok vordergründig oder hintergründig liest.
Ach, ich glaube, eine gute Geschichte erzählen, da wird der Hunger immer dazu bleiben.
Das sagt Albert Wendt, und eine gute Geschichte zu lesen, dieser Hunger wird wohl auch immer bleiben. Sigi Seuss besprach Tok Tok im Eulengrund, das Geheimnis der Vogelfrau. Das Buch ist im Jungbrunnen Verlag erschienen, der es ab 13 Jahren empfiehlt. Und jetzt von einer fantastischen Welt hinab in die knallharte Wirklichkeit. Die in Bonn lebende Autorin Antje Leser wurde von einem Zeitungsartikel zu ihrem neuen Jugendroman inspiriert. Darin war von drei Mädchen die Rede, die ein Zivilfahnder bei einem professionellen Einbruch in ein Haus erwischte. Die Mädchen wiesen gefälschte Papiere vor und behaupteten, nicht strafmündig zu sein. In Wirklichkeit waren sie alle älter als 14 Jahre. Antje Leser nahm diesen Bericht zum Anlass für den Jugendroman »Luftschlösser sind schwer zu knacken«. Sie bringt darin zwei Jugendliche aus völlig verschiedenen Lebenswelten zusammen. Karin Hahn hat das Buch gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Jonas hat gerade die 11. Klasse beendet und freut sich auf den Sommer. In seinem kleinen Tonstudio will er neue Songs schreiben, Loops mixen und mit seinem Freund Flo abhängen. Der 17-Jährige mit den roten Haaren lebt bei seinen finanziell gut gestellten Eltern und wird sicher nach dem Abitur studieren. Nika dagegen ist bisher nur ab und zu in die Schule gegangen. Über eine berufliche Zukunft muss sie nicht nachdenken. Als sie mit 6 Jahren nach Deutschland kam, wurde sie zum Betteln gezwungen. Seit ihrem 13. Lebensjahr bricht sie in Wohnungen ein und stiehlt Autoschlüssel von Luxuslimousinen. In Nikas gefälschtem Ausweis steht, dass die schlanke 15-Jährige 12 Jahre alt ist, daher strafunmündig. So muss die Polizei sie freilassen, sollte Nika in Schwierigkeiten geraten. Diese beginnen jedoch, als Nika das Türschloss von Jonas Wohnung knackt. Jonas Eltern sind im Urlaub, aber er schläft in den oberen Räumen, als er ein Geräusch hört.
»Wie bist du hier reingekommen?« brüllte ich und tackerte sie mit beiden Händen am Boden fest. Schwer atmend funkelte sie mich aus tiefgrünen Augen an. Alter, noch nie in meinem Leben hatte ich so ein Grün gesehen. Ich meine, es war nicht so ein Blaugrün, bei dem alle immer gleich ausrasten, oder so ein Goldgrün wie bei Katzen. Nein, es war mehr ein Schlammgrün, wie wenn man in einem See schwimmt, der voller Algen ist. Ich zerrte sie auf die Füße. Sie schrie vor Schmerz auf. »Arschloch«, fauchte sie in astreinem Deutsch. Während ich noch überlegte, was ich der Polizei sagen sollte, trat sie mir mit ihren rabenschwarzen Doc Martens auf meine nackten Zehen. Ich schrie auf und ließ ihren Arm los.
Nika entkommt ohne Autoschlüssel, aber mit Jonas teurem Smartphone. Als er sein Handy ortet und die Dieben ziemlich naiv zur Rede stellt, wird er von ihren beiden Cousins brutal zusammengeschlagen. Antje Leser konfrontiert in immer neuen, auch existenziellen Situationen die beiden sehr unterschiedlichen Jugendlichen und erzählt mal aus der Sicht von Jonas, dann wieder aus der Perspektive von Nika. Dem Schreiben des Romans, so erzählt Antje Leser, gingen lange Gespräche mit Hilfsorganisationen und Polizisten voraus, aber auch eigene Erfahrungen.
Ich habe selber 3 Töchter. Insofern konnte ich Jonas' Welt ganz gut nachvollziehen, denn was Jonas erlebt hat, das kenne ich von meinen Mädels. Bei Nika war es natürlich deutlich schwieriger. Da hatte ich aber das Glück, dass ich mit einem Essener Anwalt telefonieren konnte, der genau diese Mädels vertreten hat. Und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert für mich und hat mir einfach so ein bisschen erzählt, wie diese jungen Mädchen aufwachsen, in welchen Verhältnissen die sind, wie die Familien gestrickt sind. Und natürlich auch, dass es sehr, sehr schwer ist, aus dieser Situation auszubrechen und dass es eigentlich fast unmöglich ist.
Nika und ihre Freundin Leni, beide spezialisiert auf das sogenannte Homejacking, stehen immer unter Bewachung durch die Familie, die nur die Sprache der Gewalt versteht. Als die Mädchen es endlich mal schaffen, allein tanzen zu gehen, begegnen sie Jonas, der im Club Musik auflegt, und seinem Freund Flo. Die 4 Jugendlichen kommen sich näher. Allerdings ist den Jungen nicht klar, in welchen mafiösen Strukturen die Mädchen sich bewegen und was es für ihr eigenes Leben bedeutet, wenn sie in Kontakt bleiben. Auch wenn Nika selbstbewusst, attraktiv und zu Beginn noch stolz auf ihren Status als beste Autoschlüsseldiebin des Clans ist, so lähmt sie doch zunehmend die Angst vor den brutalen Übergriffen der männlichen Familienmitglieder.
Also Nika ist sich zu Anfang überhaupt nicht bewusst, dass sie ausgenutzt wird und eine Ware ist. Sie wächst ja bei ihrer Großmutter auf und da hatte ich so im Hinterkopf Kroatien, aber das ist völlig egal, ob das Kroatien ist oder ein anderes Land. Sie wächst bei ihrer Oma auf, weil ihre Eltern Nika abgegeben haben. Die Oma kümmert sich um das Mädchen und weiß sehr genau, sie hat weder das Geld noch die Möglichkeiten, diesem Kind irgendwas zu bieten. Dann kommt dieser angebliche Onkel und nimmt Nika gegen Geld mit. Das lernt man dann so im Laufe der Handlung, wird einem das bewusst und auch Nika wird das bewusst, dass dieser Onkel, der sich als Onkel ausgibt, überhaupt gar nicht ihr Onkel ist.
Nika spürt, seit sie Jonas getroffen hat, dass es für sie im Clan keinen Rückhalt gibt und sich niemand je für ihre Träume oder gar ihre Zukunft interessieren wird. Sie ist für die Bandenführer nur eine lukrative Investition. Als sie erfährt, dass Leni in die Prostitution verkauft wurde, versucht sie zum ersten Mal zu fliehen. Jonas versteht erst im Gespräch mit Flo, was Nika eigentlich von ihm wollte.
War ich jetzt ein Feigling, bloß weil ich Angst hatte vor Nikas Clan? War sie neulich zu mir gekommen, weil sie aussteigen wollte und ich hatte es einfach nur nicht geschnallt? Voller Skrupel dachte ich an unseren Streit und wie sie danach davongerauscht war. War es falsch von mir gewesen, dass ich ihr mit der Polizei gedroht hatte? Hätte ich sie lieber bei mir verstecken sollen? Was, wenn ihr Onkel sie jetzt noch mal in die Mangel genommen hatte? Wie sollte das deiner Meinung nach funktionieren, wich ich aus? Keine Ahnung, Mann. Vielleicht so James Bond-mäßig, mit Abhauen und Untertauchen und ins Ausland gehen und mit neuer Identität und so. Nee, ist klar, Mann, brummte ich und winkte ab. Du glaubst doch nicht im Ernst, du könntest es mit einem verdammten Clan aufnehmen. Wieso denn nicht? Flo hörte mir gar nicht mehr zu.
Nachdem Nika sich geweigert hat, Jonas Familie erneut zu bestehlen, muss sie zu einem anderen Clan wechseln und soll dort auch gleich heiraten. Durch ihren mutigen, aber ergebnislosen Protest durchlebt sie eine Welle von Gewalt und nutzt die erste Gelegenheit, um erneut vor Jonas Tür zu stehen. Jonas und Flo sind entsetzt, als sie Nikas entstelltes Gesicht sehen. In Flos Augen hat Nika keine Wahl. Sie muss den Kinder- und Jugendnotdienst anrufen. Doch Nika kämpft innerlich mit sich.
Man muss bedenken, diese Kids haben keine Schulbildung, die sind meistens von A nach B geschleppt worden und sind meistens auch gar nicht gemeldet. Also, dass die irgendeine Chance haben, irgendwo in der Gesellschaft als normale Menschen in Anführungszeichen Fuß zu fassen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Nika erzählt der Frau vom Jugendnotdienst von Lenis Verschleppung in den Nachtclub. Daraufhin schaltet sich ein Sonderermittler ein und zeigt Nika Fotos.
Diesmal war es Dennis mit seinem dämlichen Goldkettchen und dem Macho-Grinsen. Er hatte Leni in seiner Gewalt, dieses Arschloch. Ja, sagte ich mit fester Stimme, das ist er. Das ist der Besitzer. Er heißt Dennis Rösler.
Prostitution, Menschenhandel, Kinderpornografie, bandenmäßiger Diebstahl, Geldwäsche und Mord gehen auf das Konto der Bande. Nach einem spannenden Showdown taucht Nika in einem Zeugenschutzprogramm unter. Antje Leser konstruiert eine dialogreiche, lineare Handlung. Durch den Wechsel der Perspektiven entsteht eine dynamische Spannung, die den Lesern und Leserinnen auch die brutalen Szenen nicht erspart. Die Bonner Autorin schreibt auf Pointen hin und erzählt anschaulich von den aufgewühlten Gefühlen der Jugendlichen. Im realen Leben haben die minderjährigen Mädchen kaum eine Chance, ihrer sogenannten Familie zu entkommen. Doch Antje Leser wollte mit ihrer Geschichte zeigen, dass es Hoffnung gibt. Zumindest in diesem wirklich bewegenden Roman hat Nika ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben.
Karin Hahn über Antje Lesers Jugendroman Luftschlösser sind schwer zu knacken. Der Magellan Verlag empfiehlt das Buch ab 14 Jahren. Diese Rezension können Sie auch nachlesen unter www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Und die ganze Sendung finden Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek-App zum Nachhören. Das waren die Bücher für junge Leser für heute. Bleiben Sie dran, jetzt folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.